Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der EMO. EMO, das steht für Elektromobilität und ist die Agentur in Berlin.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel und bei mir ist Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo, Jerome.
Und du warst richtig fleißig. Du warst zwar nicht dort bei der EMO. Also EMO, das ist sozusagen die Agentur, die sich in Berlin darum kümmert, dass die Elektromobilität von der städtischen Seite aus vorangetrieben wird. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Also die EMO ist die Landesagentur. Berlin ist ja sowohl Stadt als auch Land. Hm. Und der Senat sozusagen hat sozusagen diese Agentur unter sich und hat da tatsächlich jetzt diese Hauptstadtkonferenz, bei der ich dann online zugeschaltet war, ja, unter sich. Und die kümmern sich das ganze Jahr wie die Leitstelle Elektromobilität für den Bund darum, dass die Elektromobilität, die Ladeinfrastruktur, aber auch in Berlin natürlich wichtiger noch, die ganzheitliche Mobilität, weil wir reden ja nicht nur über Autos. Wenn jeder in Berlin ein Auto hätte, dann wären wir ja irgendwie Verkehrschaos vorprogrammiert. Also insofern über alles, was so kreucht und fleucht in Berlin. Und da sind die für zuständig.
Also es gab eine Veranstaltung im Roten Rathaus. Du warst jetzt nicht direkt vor Ort, aber es gab einen Livestream von dort. Ein Livestream. So. Und das Ganze war am 28. Mai. Wir zeichnen einen Tag später auf, am 29. Mai. Veröffentlichen tun wir diesen Podcast dann am darauffolgenden Dienstag, wie immer. Und Schirmhaber, immerhin der Bürgermeister, der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Außerdem mit dabei die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und die Verkehrssenatorin Ute Bonde. Das zeigt ja schon mal, dass die Stadt Berlin das ja durchaus ernst meint mit der Elektromobilität oder mit der Mobilität in Berlin insgesamt.
Naja, die müssen ja auch einen Vorbildcharakter haben. Also sie sind ja eine Bundeshauptstadt. Also insofern, da haben sie sozusagen gleich zwei Agenturen. Einmal die Leitstelle und einmal sich selbst sozusagen. Und das, was ich spannend fand, war, dass, also ich war zwar nicht präsent da, aber sie hatten eben auch eine Ausstellung drumherum, die zwei Säle sozusagen auch gefüllt hat. Da war natürlich der Bürgermeister mit seinem Team sozusagen direkt nicht nur Schirmherr, sondern auch Hausherr sozusagen und hatte natürlich dann den allerkürzesten Weg dahin. Und Frau Giffey war ja letztes Mal sozusagen die Bürgermeisterin. Das hat sich ja geändert durch die Wahl, ist aber dadurch, dass sie im Senat für den Bereich zuständig ist, natürlich auch da gewesen und haben die Eröffnungsreden nicht nur geredet, sondern Frau Giffey hat auch was angekündigt, was ich persönlich sehr spannend finde. Gerade im Zuge, dass man ja gerade aktuell nicht so weiß, was mit den Förderungen und so weiter ist, dass es nämlich ein neues Programm an Förderungen für die Wohnungswirtschaft gibt oder geben soll. Das hat sie angekündigt. Und natürlich das, was ohnehin Berlin ausnahmsweise hat, eigene Fördermittel für deren Land und die Umstellung auf Elektromobilität, damit die Wirtschaft sozusagen ihre dienstlichen Fahrzeuge umstellt. Also das ist nochmal die Besonderheit hier für Berlin.
Genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das ist die Stadt Berlin, das ist eine ganz besondere Situation, weil das ist eine Großstadt, das ist die größte Stadt in Deutschland und da kann man nicht alles übertragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Probleme, die es natürlich auch in Berlin gibt mit der Elektromobilität, da auch gelöst werden müssen und dass viele Lösungen, die dann eben in Berlin gefunden werden, dann übertragen werden können auf andere Städte wie Köln, wie Hamburg, wie Stuttgart und so weiter und so weiter. Deswegen ist es schon mal interessant, heute in dieser Folge mal auf das Ganze zu schauen. Aber natürlich ist es spezifisch auf Berlin. Das zeigt sich ja auch in den ganzen Vorträgen, die da gehalten worden sind. Da geht es um die Ladeinfrastruktur, da geht es um die klimaneutrale Hauptstadt, da geht es um die Transformation und so weiter und so weiter. Wir wollen das mal ein bisschen so durchgehen und ein Stück weit beleuchten. Du hast dir tatsächlich wirklich von morgens bis abends das angetan. Im Livestream saßt du vor deinem Computer oder vor deinem Fernseher, ich weiß es nicht, und hast dir das Ganze angeschaut. So insgesamt, hast du so den Eindruck, dass die Stadt Berlin und dass die Menschen dort jetzt realisiert haben, ja, jetzt kommt tatsächlich diese Umstellung auf die Elektromobilität in allen Bereichen. Es geht ja nicht nur um das Auto, das hast du vorhin schon gesagt. Es geht ja auch um die Fahrräder. Es geht auch um den Transport von Gütern, also um LKW, um Lieferwagen, um all diese Dinge. Hast du so den Eindruck, dass man jetzt verstanden hat von Seiten der Stadt und auch von Seiten der Bevölkerung, dass jetzt die Umstellung kommt?
Ja, der Druck in den großen Städten, in den Ballungszentren ist natürlich riesig. Und Berlin macht tatsächlich eins wirklich richtig. Also A, haben sie das schon eben gerade erwähnte Förderprogramm und zusätzlich jetzt noch ein zweites Förderprogramm. Also die bedienen tatsächlich alles. Ob es jetzt die Pflicht und Umsetzung in der Wohnungswirtschaft ist. Also Berlin hat ja das Problem auch noch mit dem Bauen von Wohnungen und dem Wohnen. Da ist natürlich jetzt so, Frau Giffey hat erzählte, dass 50.000 Wohnungen letztes Jahr gebaut wurden und alle zumindest vorgerüstet sind für Elektromobilität. Das finde ich schon, also sie müssen es per Gesetz, ja, aber es wird auch gemacht. So, das heißt, jede Wohnimmobilie, die tatsächlich da ist, kriegt dann im Zweifel, wenn der Mieter es wünscht, tatsächlich auch eine Lademöglichkeit in seiner Tiefgarage. Das finde ich natürlich schon mal extrem gut, weil damit steht und fällt ja vieles. Wenn du in Berlin ein Auto sowieso hast, dann hast du dann auch das Problem der Ladeinfrastruktur nicht mehr. Dann ist natürlich auch das Thema Laden im öffentlichen Bereich ein riesiges Thema, weil gerade da ist es ja schwierig, überhaupt einen Stellplatz zu finden, geschweige dann mit Ladeinfrastruktur. Also da muss auch viel getan werden. Und Berlin hat mittlerweile eine Elektrowagenquote von 30%, was ich auch sehr viel finde. Also gut, es gibt nicht so ganz viele Autos, hätte ich beinahe gesagt. Die meisten fahren ja mit dem ÖPNV. Aber tatsächlich 30% der Fahrzeuge sind bereits elektrifiziert. Auch nochmal eine schöne Geschichte. Und je kleiner die Mobilität natürlich ist, desto einfacher wird es. Also da war zum Beispiel auch Lime, die sich vorgestellt haben, kennt man ja von den Scootern sozusagen. Es gibt ganz viele Dinge, die sie vorgestellt haben. Also zum Beispiel auch ein Weed Tower, so nennen die das, auf kleinstem Grundstück sozusagen übereinander, 50 Quadratmeter Platz unten sozusagen, wie so ein Auslieferungstower von den OEMs, dass man im Prinzip auch in die Höhe geht und da Ladeinfrastruktur reinbaut. Das ist ein reines Parkhaus, wenn du es so willst. Bloß da wird kein Mensch jemals reingehen, sondern du gibst unten das Auto ab. Und ja, letztendlich lädt das dann, während du weggegangen bist. Und genau, wenn du wiederkommst, dann drückst du aufs Knöpfchen und sagst, ich hätte gerne mein Auto wieder. Also die haben natürlich viele Themen, die einfach drücken. Und auch diese ganzen Cap-Dienste, also sprich kleine LKWs sind natürlich da auch ganz spannend, aber auch die größeren. Also es gab am Nachmittag auch nochmal ein Forum, wie das denn aussieht mit der Belieferung sozusagen in der Stadt. Die haben natürlich extrem großen Druck. Die laden nicht alle am Depot. Also sie brauchen auch die Schnelllader sozusagen für die größeren LKWs, die da einfach auch dann unterwegs sind.
Da kommt ja mir gerade zu Pass. Der erste Vortrag war ja Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Wo steht Berlin eigentlich? Gernot Lobenberg hat das gehalten. Das ist nicht weniger als der Leiter der EMO. Wo steht denn Stuttgart zurzeit, was Ladeinfrastruktur betrifft?
Also Stuttgart, da hat das jetzt sicherlich kein Wort zu Berlin. Gesagt.
Berlin, Entschuldigung.
Genau. Alles gut.
Berlin. Aber ich komme halt nie nach Berlin. Ich bin halt immer in Stuttgart, wenn ich unterwegs bin.
Ja, ich bin in Hannover, also darf könnte ich eher sagen.
Genau. Wo steht denn Berlin, laut Gernot Lobenberg?
Also die Zahlen habe ich jetzt aktuell nicht mehr präsent, weil es einfach den ganzen Tag ziemlich viele Zahlen einfach waren. Aber sie sind tatsächlich in der Genehmigung relativ fix tatsächlich. Es ist natürlich so, dass überall an allen Ecken und Enden gebaut wird und die Zahl der Ladeinfrastruktur dann natürlich deutlich zunimmt und das auch relativ zügig geht, vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das ist ja eigentlich das wichtigste Thema. Ich meine, ich habe eine Zahl gehört, 1:10, also eine Ladestation für 10 Fahrzeuge, also ein Ladepunkt für 10 Fahrzeuge. Das ist eine gute Quote tatsächlich. Das ist eine
sehr gute Quote, ja.
Mhm. Genau. Also wenn man 30%, ich habe jetzt die Zahlen tatsächlich nicht präsent, aber wenn ich 30% der Neuwagen sozusagen in Berlin als Zulassung elektrisch fahre, dann ist das natürlich auch ein Zubau in der Ladeinfrastruktur sukzessive. Und Berlin ist natürlich lukrativ. Also insofern ist es jetzt nicht das platte Land, ne, sondern die Ladestationen sind halt dauerhaft belegt. Da hat jemand von den, ich meine Stadtwerken war es, glaube ich, auch gesagt, durchschnittlich hätten sie 2 Ladevorgänge pro Tag, dann wären sie wirtschaftlich und da sind sie halt auch weit drüber mit 2 pro Tag. Die sind halt fast dauerhaft belegt. Also da muss man schon einfach gucken, dass man da auch einen Slot erwischt, wo man dann auch lädt. Also die sind da auch wirtschaftlich tatsächlich besser unterwegs als natürlich auf dem Plattenland.
Also ich bin ja auch oft Samstag in Stuttgart unterwegs und dann suche ich natürlich auch, wenn ich dort bin in der Innenstadt nach Ladestationen, ist schwierig geworden, da überhaupt eine freie zu finden. Das war früher nicht ganz so schwierig. Gerade samstags, wenn die Stadt natürlich voll ist, sucht man natürlich nach einer Ladestation. Und da gibt es aber auch so eine Diskussion darüber, ob es sinnvoller ist, eine 11 kW, also viele 11 kW-Lader zu verteilen oder ob man zentral an verschiedenen Orten Schnelllader hinbaut. Hat sich die Stadt da entschieden? Weißt du das?
Das ist nicht, ich will nicht sagen 50-50, aber beides wird durchdacht. Und was spannender für Berlin ist, ist natürlich auch, das wird in Stuttgart und Hannover und anderen Zentren sozusagen genau dasselbe Thema sein, dass wenn man eben AC mit 11 kW lädt und das eben auch über Nacht, die Ladesäulenbetreiber natürlich auch Blockiergebühr nehmen. Also damit man nach 240 Minuten nach Ladeende sozusagen dann auch das Auto spätestens weggefahren hat.
Hallo ENBW, ne?
Ja, genau, ja. Ich wollte jetzt keinen Namen nennen, aber ja.
Doch, nennen wir ruhig mal.
Und was halt Berlin jetzt machen will, ist, um dieses AC-Laden tatsächlich nochmal weiter zu forcieren oder attraktiver zu machen, ist, dass sie diese Blockiergebühr wegnehmen. Das heißt, wenn ich direkt lade, dann habe ich natürlich nicht meinen Mobilitätsanbieter dahinter, aber ich habe eben nicht den Druck, dass ich im Pyjama oder Nachthemd nachts raus muss und das Auto umparken muss. Also das habe ich dann nicht. Wenn er dann irgendwie nur halb voll sozusagen an der Ladestation steht, muss ich irgendwie nach 4 Stunden dann plötzlich raus. Und das macht dann um 2 Uhr nachts keiner. Deshalb war bisher immer so die Frage, ja, nehme ich jetzt diese Blockiergebühr einfach, dankend in Kauf und schlaf halt durch? Oder parke ich das Auto tatsächlich nochmal um oder stelle ich mich erst gar nicht hin? So, das waren ja die 3 Optionen, die man hatte. Und das, was Frau Giffern dann tatsächlich nochmal erklärt hat, war auch, dass sie flächendeckend sozusagen für die Berliner Ladebetreiber sozusagen das so machen, dass sie wirklich beim direkten Bezahlen sozusagen dann auch die Blockiergebühr entfallen lassen. Und das finde ich einen guten Schritt, weil das fördert natürlich auch A, die Belegung und B, natürlich aber auch, dass du morgens sofort losfahren kannst und wirklich 100% im Akku hast und nicht irgendwie nochmal blöd umparken musst, nur weil du keine Blockiergebühr haben möchtest.
Ich meine, man könnte ja auch einen Kompromiss finden. Man könnte ja auch sagen, tagsüber gibt es eine Blockiergebühr, ab 20 Uhr abends gibt es keine mehr, weil ne, dann schließen auch die Geschäfte und dann muss man ja auch nicht unbedingt wegfahren. Das wäre ja auch nochmal eine Alternative dazu.
Genau, also sie haben es ab zwischen 22 und 6 Uhr quasi aufgehoben und alles, was in der Tageszeit ist sozusagen, das ist dann wieder weiterhin mit Blockiergebühr belegt. Ja. Ist ja auch sinnvoll.
Ja, wahrscheinlich ist es sinnvoll. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber weil wenn ich lade, dann kann ich durchaus auch 6 Stunden laden und dann fließt immer noch Strom. Aber ja, da kann man drüber streiten. Wollen wir jetzt
eine
an dieser Stelle nicht
tun. Dazu, die Anfangszeiten in Hannover bei Tesla. Tesla hatte einen, also als die den ersten Store da hatten, haben sie tatsächlich in der Nähe eine damals noch kostenfreie Lademöglichkeit direkt in der Hannoveraner Innenstadt, also wirklich an der Fußgängerzone gehabt, neben dem Store.
Und alle haben sich drum geprügelt.
Haben das natürlich ausgenutzt, indem sie tatsächlich dann auch die Klimaanlagen laufen lassen haben bei den Fahrzeugen, weil da stand die Beschilderung während des Ladevorgangs. Und sobald du ja Strom verbrauchst, lädt es ja immer wieder nach und deshalb haben die sozusagen dauerhaft diesen Parkplatz oder diese Ladestation blockiert. Das hat sich natürlich die Stadt Hannover nicht lange angeguckt, sondern die haben dann im Prinzip auch mit Parkscheibe eine Höchstparkdauer eingeführt und dann mussten die Fahrzeuge nach einer bestimmten Zeit, ich meine 1 oder 2 Stunden oder was waren es, dann auch entfernt werden. Also das war dann nicht mehr der kostengünstige Probefahrtstartpunkt sozusagen für den Verkaufsraum, sondern das war dann tatsächlich öffentliche Ladeinfrastruktur. Die wurde ja auch gefördert. Also insofern, da steckte ja viel Geld drin damals und das war jetzt nicht für einen Hersteller gedacht.
Was findest du denn persönlich besser in den Städten? Möchtest du da eher eine Schnellladeinfrastruktur haben oder eher eine AC-Ladeinfrastruktur?
Also ich bin da, ich würde beides bauen, tatsächlich. Ich finde ja diese alten Triple Charger ohne CHAdeMO, hätte ich beinahe gesagt, also mit 2 Ladepunkten DC und einem AC ganz, ganz spannend, weil man sich dann tatsächlich im besten Fall aussuchen kann, wenn man davor steht und die Wahl hat. was man denn nimmt. Also ich habe es oft genug, dass ich halt mit einer Stunde oder anderthalb tatsächlich nicht hinkomme. Und da wäre jetzt mein Akku tatsächlich voll, wenn ich das in Hameln machen würde. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich natürlich dann auch irgendwann mal weg möchte, ne? Also, oder auch einen freien Parkplatz haben möchte an der Ladestation und einfach dann auch laden möchte und auch schnell wieder weg sein möchte. Also ich denke, für jeden Anwendungsfall gibt es das Passende. Ich bin ja sowieso eher diejenige, die dann auf dem Weg von Hannover nach Hameln woanders anhält.
Was ich ein bisschen verrückt finde, sind so Ladestationen, die zum Beispiel im Kaufland stehen. Da kriegst du sowohl 11 kW als auch maximal 50 kW, wobei du bekommst die 50 kW nie. Also ich habe sie noch nie da gesehen, sondern kriegst, weiß ich, 32 kW oder irgendwas in der Größenordnung. Manchmal auch 40, glaube ich. Aber der Preis ist unterschiedlich. Also bei 11 kW kostet es 29 Cent und bei DC kostet es, meine 42 Cent oder 47 Cent, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall teurer, obwohl es die gleiche Ladesäule ist. Weil es wird ja immer begründet, dass es teurer DC, weil die Ladesäulen teurer sind. Das sind sie ja auch. Aber da kommt es ja tatsächlich aus der gleichen Ladesäule. Führt dazu, dass die meisten dann eben AC laden und dann ewig da an der Ladesäule stehen und sie blockieren. Man könnte deutlich mehr Strom seitens des Kauflands verkaufen, wenn man einfach diese Regelung ja, ändern würde. Und dass man eben sagen würde, Strom kostet genau das gleiche, egal ob schnell oder langsam, weil es ja eben aus der gleichen Säule kommt. Und die hat ja einmal gekostet, ne?
Naja, in dem Anschluss ist es natürlich etwas, also ich muss natürlich einen höheren Peak zur Verfügung stellen, wenn ich dann 50 kW tatsächlich rausbekomme, als wenn ich nur 11 rausbekäme. Das muss also das Netz hergeben sozusagen. Dann habe ich ja auch von Kaufland vielleicht oder von dem Einkaufsladen das Interesse, dass die Leute eigentlich lieber länger bei mir im Laden sind und vielleicht entspannter nochmal in das auch letzte Regal unten gucken, und nicht ihre zwei Teile nur rausnehmen und dann wieder flüchten. Also dann würde ich wahrscheinlich auch noch nicht mal den Ladestecker ins Auto machen, also wenn ich wirklich nur einen kleinen Einkauf machen würde.
Ja.
Genau, und deshalb muss man einfach gucken. Klar, also auch die Technik da drin ist ja nochmal eine andere, ob ich jetzt AC dann tatsächlich da rein. Also sind schon ein paar Gründe, warum AC günstiger ist als DC. Aber das ist halt eine Philosophiefrage, auch für jetzt öffentliche Betreiber, sei es hier die Stadtwerke in Berlin oder eben die Stadtwerke in einem anderen. Also sie müssen ja auch gucken, wie viel Strom kann ich an der Stelle auch vergeben. Also wenn ich jetzt mal unsere alte Altstadt, neue Altstadt gibt es nicht, aber ja, unsere Altstadt angucke, die im Mittelalter irgendwann mal gefühlt mit Strom versorgt wurde, da liegt natürlich kaum was. Also die müssen schon gucken, dass sie das irgendwie geregelt kriegen, die Fahrzeuge mit Strom zu versorgen. Und deshalb kann ich natürlich mit dem Hebel des Geldes, kann ich natürlich sagen, naja, also uns wäre schon lieber, ihr würdet AC laden und dann kriegt ihr den auch vergütet, als wenn wir jetzt hier so ein Riesenkabel legen müssen.
Naja, ich denke mir halt, da ist die Ladesäule, die ist gebaut, die hat gekostet. Da zwei Preise zu verlangen, finde ich blöd, weil ich würde ja sagen, wenn ich der Betreiber der Ladesäule bin, jetzt verkaufe ich da möglichst viel Strom, weil dann verdiene ich einfach möglichst viel. Und ich verkaufe halt einfach mehr Strom, wenn die Leute schneller laden können, weil da einfach ein höherer Durchsatz
Ja,
ist,
aber
ne?
betriebswirtschaftlich musst du gucken. Also wenn du halt 50.000 Euro schon mal hinlegst dafür, dass du einen Triple Charger baust, also den klassischen, geschweige denn, ich sag mal, eine Lademöglichkeit an den Autobahnen ist ja nochmals teurer. Also da gehst du ja in die sechsstelligen Bereiche, wenn du das tatsächlich raus hast. Da musst du natürlich auch ja, eine bestimmte Strommenge einfach auch verkaufen. So. Und es gibt verschiedene Beispiele, wo halt bestimmte Sachen hinterlegt sind, an Annahmen sozusagen, wo man dann eben gucken muss, wie viele müssen denn pro Tag da laden, damit sich das überhaupt wirtschaftlich rentiert und wie viel Strom müssen sie eigentlich mitnehmen. Ja, also insofern, da gibt es diverse Rechenbeispiele, aber da sollten wir vielleicht uns jemanden mal einladen, der Ladeinfrastruktur aufbaut.
Ja, absolut. Und der kann mir dann vielleicht erklären, warum die Ladesäule beim Kaufland jeden zweiten Tag defekt ist. Aber ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nee, es ist wirklich furchtbar. Entweder sie ist defekt oder sie ist belegt oder weiß der Geier. Also von 10 Mal, die ich da hinfahre, ist sie 7 Mal nicht benutzbar, aus irgendwelchen Gründen. Das ist schon ätzend.
Und dann scheint kein Interesse dahinter zu sein.
Naja, irgendwie schon, weil sie wird dann doch wieder repariert, aber manchmal fällt sie wirklich wochenlang aus und das ist einfach nervig. Und kaum ist sie repariert, ist sie wieder kaputt. Und da sollte man sich vielleicht überlegen, ob das vielleicht die falsche Ladesäule ist und man die nicht einfach mal tauschen sollte.
Ja, und in Berlin zum Beispiel wird ja auch viel über Vandalismus gesprochen. Also die Ladeinfrastruktur muss natürlich da härteren Bedingungen bestehen als, ich denke mal, auf dem platten Land, hätte ich beinahe gesagt, oder in einem geschützten Bereich. Also Supermärkte sind ja eher so geschützter Bereich, zwar halb öffentlich, aber trotzdem ist es halt nochmal was anderes, als wenn ich irgendwo in der Innenstadt oder, keine Ahnung, in Kreuzberg irgendwo bin. Ja, genau. Also da sind natürlich nochmal ganz andere Anforderungen, je nachdem, wo man hinguckt.
Wir haben in der letzten Zeit sehr viel darüber berichtet, über das Hochfahren der Elektromobilität in Sachen E-LKWs und das Ganze drumherum. Haben wir schon viel darüber gesprochen. Und auch der E-Tracker war ja bei uns im Gespräch in 2 oder 1 Sendung, weiß gar nicht mehr. Jedenfalls wird natürlich auch in Berlin darüber gesprochen, wie das ist mit dem Hochlauf der E-Nutzfahrzeuge. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht so ganz einfach, weil natürlich so ein LKW oder auch ein Lieferwagen ja ein bisschen mehr Platz braucht zum Laden, also einfach von der Fläche her, als ein Auto. Und Fläche ist ja etwas, was in der Stadt immer sehr begrenzt ist.
Ja, ja, genau. Deshalb war auch dieser WeTower da natürlich eine schöne Alternative. Klar, für LKWs erstmal nicht gedacht, aber wenn ich die PKWs schon mal rausnehme, kann ich natürlich die Fläche für LKWs nutzen. Also da ist ja immer eine Flächenkonkurrenz sozusagen, egal wer jetzt was machen möchte in Berlin, ne, der den höchsten Preis bietet, ist quasi derjenige, der auch den Zuschlag kriegt. Das kann da auch schon ganz schöne schlimme Dimensionen annehmen. Aber genau, das ist ja das Thema. Also du musst ja auch mittlerweile für die PKWs eine Möglichkeit haben, wo du sozusagen mit dem Anhänger vielleicht auch mal lang kommst. Also die, das wird einfach auch spannender. Und die Tankstellen werden ja auch nicht weniger, ne? Also wir müssen ja beide Strukturen sozusagen aufgebaut halten. Deshalb fand ich auch den Impuls von demjenigen von BP, der auch da war, tatsächlich ganz spannend, der eben gesagt hat, naja, also wir haben uns entschieden, dass wir Wasserstoff erstmal nicht bauen, aber wir müssen ja im Prinzip alles andere an Energie liefern und das führt natürlich auch zu Flächenkonkurrenz. Also egal, ob das jetzt LPG ist, ob das Benzin-Diesel ganz klassisch ist, ob das, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwann mal synthetische Kraftstoffe sind und eben auch die Elektromobilität, das müssen die alles dann auf einem Grundstück realisieren. Und da ist es natürlich auch sehr spannend, zu sehen, wer steht eigentlich wie lange, warum, wie geht das eigentlich mit dem, was passiert in Zukunft. Also da war er dann tatsächlich auch so. Also er war, glaube ich, vor 5 Jahren mal da, so hat er berichtet, hat gesagt, naja, damals war das für ihn relativ einfach. Da gab es nur Strom und seine ganz klassischen Energiegeschichten, aber dadurch, dass leider die Diskussion immer weiter Technologie offen bleibt, ist es natürlich für so einen Konzern, also BP, denkt man erstmal, sehe ich überhaupt noch eine BP-Tankstelle? Es ist Aral Puls, muss man dazu sagen. Also da ist dann die Verbindung. Die haben es natürlich jetzt vorbildlich vorgemacht, tatsächlich auch mit 300 kW-Ladern da in die Lande zu ziehen. Da müssen sie natürlich auch gucken, dass sie 3, 4, 5 Plätze einfach auch in Berlin auf dem Grundstück dafür freihalten.
Das ist durchaus vorbildlich. Nicht ganz so vorbildlich ist allerdings die Preispolitik von Aral Puls. Wir haben nämlich gerade wieder die Preise erhöht, was ich überhaupt nicht verstanden habe, aber gut. Weil wir haben hier in Horb tatsächlich auch Aral Puls. Mehrere Ladesäulen. Ich überlege gerade 3 oder 4 Schnelllader an einer Aral-Tankstelle, aber ich benutze die halt nicht, weil die halt so teuer sind. Die sind einfach deutlich teurer. Schade. Hoffentlich ändern sie das wieder.
Geht mir tatsächlich auch so. Plus es ist an der einzigen Tankstelle, wo sie es tatsächlich haben, die wurde erst neu gebaut. Also an den bestehenden haben sie halt nichts. Also was ich kritisch fand, ist, dass sie im Hochwasserschutzgebiet gebaut wurde, was natürlich mit aufschwimmendem, Tanks und so weiter vielleicht auch nicht so cool war. Also für die alte Technik noch. Aber dass sie halt auch ab vom Schuss am Ende eines Gewerbegebiets kurz vor Ortsausgang liegt. Also jetzt noch nicht mal Aufenthaltsqualität hat. Und so toll finde ich halt das Gewerbegebiet bei Nacht dann eben auch nicht, da alleine an der Tankstelle zu stehen. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja.
Naja gut, aber es ist tatsächlich das Problem von solchen Tankstellen. Einerseits liegen sie oft sehr zentral und sehr gut, aber teilweise eben auch so wie da in Gewerbegebieten. Wobei du hast vorhin gesagt, wir müssen ja beides belassen im Moment, also sowohl die ganz normalen klassischen Tankstellen als auch die neuen E-Tankstellen, nenne ich es jetzt mal.
Aber ich glaube, so langsam könnte man ja schon mal anfangen, die eine oder andere Tankstelle abzubauen und das runterzufahren, weil ja doch auch der Bestand an E-Fahrzeugen ja zwar nicht so wahnsinnig schnell, wobei wir hatten jetzt, glaube ich, den höchsten Zuwachs, glaube 18-19% Anteil an E-Fahrzeugen. Also knapp jedes fünfte Auto ist jetzt elektrisch, das neu gekauft wird. Also es passiert da schon einiges und wir werden einfach Stück für Stück weniger Tankstellen benötigen, als wir im Moment haben.
Naja, das Wort wird für wahrscheinlich noch Lade- oder Tankstelle, das andere kommt mir eher über den Lippen, Tankstelle haben sozusagen, dass wir einfach das Dach über dem Punkt haben, wo wir die Energie bereitstellen, so nenne ich es einfach mal. Es gibt ja auch schon ganz viele, die einfach verstanden haben, dass sie in die Elektromobilität investieren müssen, Punkt eins. Und dass es eben auch wie in Berlin diese Flächenkonkurrenz gibt und dann einfach sagen, okay, ich kann halt nicht das Grundstück vergrößern, ich muss aber mir überlegen, womit verdiene ich demnächst oder in Zukunft mein Geld. Und wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es muss ja alles geeicht und gewartet werden. So, also wenn jetzt wieder so eine Prüfung ansteht, ob ich dann vielleicht sage, gebe ich jetzt nochmal das Geld dafür aus oder investiere ich nicht diesen Platz sozusagen in die bessere Technik oder in eine andere Technik. Wir sind ja immer Sichtweisen, aber wir sind ja hier Technologie, klar. Genau, und deshalb überlegen die natürlich für sich, wie sie das am geschicktesten machen und wo sie das machen. Es gibt ja auch Konzerne, die bauen schon richtig Tankstellen, also das komplette Grundstück sozusagen, um auf Elektromobilität. Also das wirklich aus der alten klassischen Tankstelle auf Ladeinfrastruktur, also auf einen Ladepark umgerüstet wird. Also das sehe ich immer häufiger mal in den sozialen Medien tatsächlich, wo dann Bilder gepostet werden, guck mal, schon wieder eine weniger. Ja. So, und das fängt ja an mit einer App zum Beispiel. Ich hatte mal irgendwann eine Lade-App auf meinem Handy. Und habe dann gedacht, und warum ist das jetzt Shell? Was habe ich mir denn da runtergeladen? Oh ja, Shell hat scheinbar irgendwen gekauft. Gut, ja, dann gucken wir doch mal so. Hm. Und wenn sie es nicht selber machen, dann versuchen sie eben bestehende Dinge einfach zu schlucken, zu übernehmen und für sich einfach zu nutzen. Und das ist ja auch der richtige Weg. Ich muss es ja nicht selber erfinden, sondern ich kann mir auch jemanden holen, der es dann für mich macht.
Das Interessante, finde ich, ist bei Tankstellen, der Pächter der Tankstelle, die betreiben das ja nicht selber, sondern verpachten ja die Tankstellen, der verdient ja einerseits durch den Benzinverkauf, das ist aber relativ wenig.
Ja.
Und auf der anderen Seite verkauft er eben durch den Verkauf von Brötchen, von Getränken, die da völlig überteuert sind. Und ich habe plötzlich mal wieder bei einer Tankstelle Getränke gekauft, 2 Getränke, 8 €. Also ja, die verdienen da richtig gut dran und normalerweise gehen die Leute halt nur ganz kurz dahin und tanken halt, gehen in die Tankstelle, nehme ich noch eine Süßigkeit mit oder so und dann verschwinden sie wieder. Wenn es allerdings so ist, dass da Ladestationen an der Tankstelle sind, dann bleiben die Leute länger und dann können sie natürlich sich überlegen, okay, es ist jetzt 9 Uhr morgens, ich muss jetzt gerade laden, eigentlich habe ich jetzt Hunger, jetzt könnte ich eigentlich frühstücken und dann kann man denen ja was anbieten oder. Also die Leute sind ja viel länger da, die möchten vielleicht irgendwo auch sitzen und die Zeitung lesen und oder auf ihr iPad gucken und möchten einfach gemütlich sitzen. Das heißt, ich glaube, wir werden sehen, dass die Tankstellen sich ein bisschen verändern werden, dass sie eben auch Möglichkeiten bieten werden, dass die Leute da bleiben können, so wie in einem Café und dass sie dadurch vielleicht sogar mehr verdienen, weil die einfach da länger stehen müssen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber das wären Entwicklungen, die ich gutheißen würde und die, glaube ich, auch für die Pächter dieser Tankstellen nicht schlecht wären.
Naja, aber um da mal gucken. Zahlen reinzubringen. Also, oder vom Gefühl her ist ja der Tankstellenpreis mittlerweile deutlich über dem Apothekerpreis und da wissen wir schon, dass das nie günstig war, in der Apotheke Gummibärchen zu kaufen. Ja. So und das mal so als Gefühl. Aber es ist natürlich auch so, dass die an dem Liter Sprit tatsächlich 1 Cent haben.
Ja.
Oh, das ist nix. Ja, also wenn ich natürlich auch die Mengen sehe, aber letztendlich wird es auch weniger, müssen wir ganz ehrlich sein.
Mhm.
Leute versuchen ja erstmal vom Auto wegzukommen. Wenn dann auch noch die Erhöhung demnächst kommt, wo dann 17 Cent auf den Spritpreis pro Liter draufkommen, dann wird dann nochmal mehr so ein Druck draufkommen, wenn der CO2-Preis steigt.
Ja.
Und wie du gesagt hast, die Verweildauer ist natürlich beim Laden tatsächlich extrem hoch. Das heißt, da wird natürlich auch die Möglichkeit für den Shopbesitzer oder den Pächter sozusagen auch möglich, dann tatsächlich auch ja ein Bistro einzubauen oder eben auch zu sagen, okay, wie kann ich denn meine Kundschaft hier noch belustigen? Also selbst bei Rastplätzen ist es ja tatsächlich so, dass immer mehr Da auch Möglichkeiten, keine Ahnung, eine Spielothek, was auch immer, also irgendwas, wo man sich lange die Zeit mit vertreiben kann, tatsächlich dazu führt, dass die Leute auch unterhalten werden, dass sie mehr kaufen, dass sie einfach länger da sind und dann eben auch, ja, einfach sich das, also du brauchst ein anderes Shop-Erlebnis sozusagen für die Leute, die dann etwas länger dastehen. Alternativ ist es natürlich so, die Autos werden ja auch immer mehr mit Software zugeballert. So, das heißt, ich kriege das nächste Rennspiel aufs Auto oder ich kriege irgendwelche Entertainment-Geschichten. Ich kann in meinem Auto E-Mails lesen und so weiter. Also ich habe ja auch nicht den Drang, unbedingt da reinzugehen. Das heißt, auch die Konkurrenz zwischen Shop und dem, was mir die OEM schon mitgibt, wird ja dann auch noch mal größer und spannend.
Absolut. Lass uns noch ganz am Schluss einen Blick werfen auf die neue Bundesregierung. Das war nämlich auch Thema im letzten Vortrag. Da war die Frage, kommt jetzt der Durchbruch der Elektromobilität? Also ganz ehrlich, im Moment habe ich davon noch nichts mitbekommen. Also ich warte und warte und denke, gibt es irgendwie nochmal eine Förderung oder wollen Sie irgendwas mit den Strompreisen machen? Da ist ja schon ein bisschen was angekündigt, aber so richtig passiert ist bisher noch gar nichts.
Naja, im Prinzip habe ich auch gedacht, oh super, 16 Uhr, ne, das letzte Panel, was dann läuft, da gibt es dann Butter bei die Fische. Also man macht das ja immer so ein bisschen mit Spannungsaufbau und so weiter, hin und
Ja.
her. Und da habe ich so gedacht, ja, cool, und jetzt? So. Und die Aussage, also letztendlich haben sie aus dem Koalitionsvertrag vorgelesen, was denn kommen könnte. Also nichts Neues sozusagen auf der
Ja.
Front. Und wenn dann jemand sitzt als Geschäftsführer Politik und Gesellschaft bei dem VDA, also Verband der Automobilindustrie, die haben im Prinzip ihre ganzen Lobbyforderungen weiter durchgehend natürlich nochmal erzählt. So, dann sitzt da jemand vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, nicht Wasserstoff, sondern Wasserwirtschaft. Auch die haben natürlich ihre Stromgeschichten dann nochmal irgendwie. Da kommt ja ein bisschen was. Also da drängen sie jetzt auch in der Politik drauf und erzählen ja immer wieder was Neues. Aber das Einzige, was mich tatsächlich sehr ernüchternd als Abschlusssatz eigentlich so hängen lassen hat, war der Satz von Johannes Pallasch, dass er den neuen Verkehrsminister erst kommenden Montag trifft. Das heißt, die haben sich noch nie gesehen, die haben sich noch nicht unterhalten, die kennen sich im Prinzip noch nicht. Ja, gut. Also ich weiß nicht, ob wir bei der nächsten Folge schon etwas schlauer sein können, ob er dann irgendwas berichtet. Also egal, wer von beiden, sowohl Johannes Pallasch als auch der Verkehrsminister. Ja, ich bin mal gespannt. Also da war ich dann tatsächlich zum Schluss sehr enttäuscht und habe gedacht, ja, das Warten hat sich nicht so ganz gelohnt.
Ja.
Deshalb, ja, war ich da so ein bisschen, die Zeit hätte ich mir dann gerne gespart.
Ja, absolut. Kann ich verstehen und nachvollziehen. So, das war die aktuelle Folge von Emotion. Dankeschön fürs Zuhören. Julia Maulhalt, vielen Dank. Und ich bin Jerome Brunel und wir hören uns in einer Woche wieder. Und ich kann jetzt schon mal versprechen, wir werden auch wieder Studiogäste haben und zwar durchaus sehr interessante Studiogäste. Kann man sich schon mal drauf freuen. Also, bis dann und gerne weiterempfehlen diesen Podcast. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.